The diplomatic standoff over Belarus has escalated further, with the European Union announcing today it will impose targeted sanctions. Here's the European Commission President, Ursula von der Leyen.
We will sanction all those responsible for violence, repression, and falsification of the results of the election.
Herzlich willkommen zur ersten Folge des Völkerrechtspodcasts, der Podcast des Völkerrechtsblogs. Wir sprechen heute über das Interventionsverbot, also die Frage, wann und inwieweit sich ein Staat in die Angelegenheiten eines anderen Staates einmischen darf. Als erstes hören wir, was es mit der Nicaragua-Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs auf sich hat, und anschließend noch ein längeres Interview, das ich mit Florian Kriener, der zu diesem Thema forscht, durchgeführt habe. Heute durch die Folge führe ich euch mit Sophie. Sophie ist Doktorandin an der Freien Universität Berlin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer völkerrechtlichen Kollegforschungsgruppe.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich möchte euch auch noch kurz Erik vorstellen. Erik ist Referendar am Landgericht Hannover und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. In der heutigen Folge ist auch noch Isabel mit dabei. Sie ist Referendarin am Landgericht Aachen und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Münster. Außerdem werdet ihr in Zukunft auch Philipp hören. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bucerius Law School und Doktorand am Walter-Schilling-Institut für Völkerrecht. Wir alle sind Redaktionsmitglieder des Völkerrechtsblog.
Und ab sofort wollen wir euch einmal im Monat in unserem Podcast zum einen Grundlageninformationen zu völkerrechtlichen Themen vorstellen, zum anderen aber auch mit Expertinnen und Experten zu aktuellen völkerrechtlichen Fragestellungen sprechen. Jede einzelne unserer Episoden dauert etwa 30 Minuten, das kann aber natürlich je nach Länge des Interviews oder des Grundlagenteils auch etwas variieren. Worüber werden wir heute genau sprechen, Sophie?
In der ersten Folge beschäftigen wir uns mit einem völkerrechtlichen Grundlagenthema, dem Interventionsverbot. Relativ aktuell gab es dazu auch einen Vorfall. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums verurteilte und rügte das Treffen von Außenminister Heiko Maas mit dem Hongkonger Aktivisten Joshua Wong als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas. Dieses Beispiel zeigt, dass sich das Interventionsverbot in einem Spannungsfeld zwischen unzulässiger Einflussnahme mit Zwang und der zulässigen Ausübung von politischer Kritik bewegt. Der Internationale Gerichtshof hat in der Vergangenheit in einem sehr bekannten Urteil einige der rechtlichen Maßstäbe des Interventionsverbots verdeutlicht. Isabel stellt uns dieses Urteil, das Nicaragua-Urteil, und seine Implikationen für das Interventionsverbot im Folgenden vor.
Und jetzt Isabels Grundlagenteil.
Auf Twitter begegnet man ja hin und wieder auch völkerrechtlichen Memes. Eins, das mir vor kurzem über den Weg gelaufen ist, dort, darauf sieht man auf der einen Seite des Bildes einen sehr hohen Aktenstapel und darunter steht sowas wie Fälle des Internationalen Gerichtshofs. Und auf der anderen Seite des Bildes sieht man einen etwas weniger hohen Aktenstapel und darunter steht Fälle des Internationalen Gerichtshofs ohne Nicaragua. Das gibt die Situation tatsächlich ganz gut wieder, weil Nicaragua vor dem Internationalen Gerichtshof bis dato 14 Fälle als Applicant, Respondent oder Intervening Party verhandelt hat in irgendeiner Form, was ja angesichts der Größe und der sonstigen geopolitischen, weltpolitischen Bedeutung des Landes, wie man sie so landläufig einschätzen würde, erstmal relativ verwunderlich ist. Es hat aber natürlich etwas damit zu tun, dass Nicaragua und andere Länder in Zentralamerika einfach im 20. Jahrhundert auch aufgrund der Interessen anderer Länder, die sich dort niedergeschlagen haben, eben doch eine relativ bedeutsame geopolitische Lage zwischendurch durchlebt haben. Und genau das ist auch der Fall in dem Fall, an den VölkerrechtlerInnen schwerpunktmäßig denken, wenn sie Nicaragua als Begriff hören. Nämlich natürlich Nicaragua versus United States aus dem Jahre 1986, paramilitärische und militärische Aktivitäten in und gegen Nicaragua.
Mr. Speaker, many of us have known for some time that the Reagan administration's Central America policies couldn't stand the light of day.
But now the administration is admitting as much. By refusing to accept the jurisdiction of the International Court of Justice over the CIA's mining...
Was in dem Fall passiert ist, ist schlicht, dass die Regierung in Nicaragua sich geändert hat und es im Land verschiedene Guerilla-Gruppen, vor allem zwei große, der alten Regierung gab. Und diese Gruppen waren am Anfang vielleicht ungefähr 500 Personen stark und wurden dann, das hat der EGH in dem Fall festgestellt, von der CIA, das heißt von der US-Regierung, auch relativ offiziell unterstützt. Und zwar finanziell als auch durch strategische Beratungen und teilweise auch Zielvorgaben, durch das diese Gruppen zwischenzeitlich auf bis zu 10.000 Personen anwachsen konnten. Ganz abgesehen davon, dass die CIA wohl auch selbst Sabotageakte und sogar Minenlegungen beispielsweise in Häfen von Nicaragua durchgeführt hat. Und dagegen wandte sich eben Nicaragua in diesem Fall, den es vor den IGH gebracht hat. Der IGH hat in dem Fall festgestellt, dass den USA vielleicht nicht, oder der CIA in dem Fall eben als Teil der US-Regierung, nicht jede einzelne Handlung der sogenannten Contras, also dieser Rebellen in Nicaragua, zugerechnet werden konnte. Das heißt, es ging nicht darum, ob einzelne Handlungen der Contras in diesem Konflikt, die möglicherweise auch humanitäres Völkerrecht verletzten, Handlungen der USA waren, die wiederum dadurch humanitäres Völkerrecht verletzt hätten, sondern darum, ob die Verbindung, die die USA durch den CIA zu den Contras aufgebaut haben, für sich schon eine völkerrechtlich illegale Art von Verbindung ist. Ob es eben schon verboten ist, sich derart in die internen Angelegenheiten eines Staates einzumischen, dass man dort Gruppierungen, die sich gegen die Regierung wenden, die versuchen, das politische System zu beeinflussen und im Ergebnis komplett zu ändern, zu unterstützen, indem man ihnen eben Geld und Mittel zur Verfügung stellt und indem man ihnen möglicherweise auch Vorgaben macht bezüglich bestimmter Aktionen, bezüglich dessen, was getan werden muss. Und das eben genau hat der EGH in dem Fall festgestellt, ist ein Verstoß gegen das Interventionsverbot. Es ist ein Eingriff in die staatliche Souveränität des jeweils anderen, des betroffenen Staates. Das war natürlich in dem Fall dann für die USA, die sich in dem Verfahren wegen der Merits auch gar nicht mehr vor dem IGH gezeigt haben, weil sie davon ausgingen, dass der Fall schon nicht zulässig wäre, ein Rückschlag, wobei es sie vielleicht nicht so beeindruckt haben mag, wie das sich VölkerrechtlerInnen vielleicht wünschen würden. In dem Fall wurde auch im Übrigen bestimmte Handlungen der USA als illegaler Use of Force festgestellt und es wurde auch festgestellt, dass die USA hier nicht handeln durften, um gegebenenfalls Nachbarstaaten wie El Salvador, die möglicherweise, das war auch nicht ganz klar, um Hilfe gebeten hatten, gegen Nicaragua zu unterstützen. Sondern es wurde eben festgestellt, dass die innere staatliche politische Bewegung und Opposition, das Verhältnis zwischen Opposition und Regierung nichts ist, in das sich äußere Staaten so einfach und so direkt, wie die USA es gemacht haben, einmischen können, sondern dass das eben Dinge sind, die zur inneren Souveränitätssphäre des Staates gehören.
Und das war Isabels Grundlagenteil.
Isabel hat uns anhand des Nicaragua-Urteils gezeigt, dass die innere Souveränität eines Staates durch das Interventionsverbot geschützt ist. Es kann aber auch zulässige Einflussnahme durch Staaten auf andere Staaten geben. Um diese feine Linie besser unterscheiden zu können und um die aktuellen Diskussionen darum besser verstehen zu können, hat Erik ein Interview mit Florian Kriener geführt.
Herzlich willkommen, Flo.
Dankeschön.
Flo hat in Heidelberg und Chile studiert, unter anderem mit einem Forschungsaufenthalt am chilenischen Obersten Gerichtshof und einem Praktikum an der Deutschen Botschaft in Chile. Er ist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Völkerrecht hier in Heidelberg und Teil der Forschungsgruppe von Christian Marxen, Shades of Illegality in International Peace and Security Law. Warum wir uns heute treffen, ist deine Dissertation bei Professorin Anne Peters. Die trägt das Thema die völkerrechtliche Behandlung der staatlichen Unterstützung gewaltfreier Massenproteste. Das ist ja ein Thema, das könnte aktueller kaum sein. Die gesamte letzte Dekade, das ist jedenfalls mein Eindruck, ziehen sich verschiedene Massenproteste, verschiedene Bewegungen. Wir haben den arabischen Frühling zu Beginn, ganz im Frühling, den arabischen Frühling im Frühjahr 2011. Wir haben die Proteste in Venezuela, insbesondere in den letzten Jahren seit 2019 nochmal intensiver. Die Absetzung von Omar al-Bashir im Sudan im vergangenen Jahr. Die Proteste in Hongkong, die ja gerade auch im Internet große Wellen geschlagen haben. Und nun jetzt ganz frisch in diesem Herbst auch die Proteste in Belarus. Die erste Frage, die ich mir stelle bei einer solchen Vielzahl von Phänomenen, von Events, die man untersuchen kann: Was sind denn eigentlich gewaltfreie Massenproteste nach deiner Definition? Also wie behandelst du sie in deiner Arbeit?
Ja, also schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, lieber Erik. Ich freue mich auch sehr darüber, ein bisschen mit dir zu sprechen. Unter gewaltfreien Massenprotestbewegungen verstehe ich einen Zusammenschluss einer Vielzahl an Menschen, die sich grundsätzlich über einen längeren Zeitraum hinweg zusammentun und ein gemeinsames Ziel verfolgen und das mit überwiegend gewaltfreien Methoden tun. Und da ist natürlich immer die ganz spannende Frage, was meint man damit mit überwiegend gewaltfreien Methoden? Und dieser Frage bin ich erstmal völkerrechtlich nachgegangen und wir sehen im Völkerrecht, dass es zu Protestbewegungen an sich sehr wenig Forschung gibt, weil das grundsätzlich als eher außerrechtliche Kategorie bisher kategorisiert wurde. Es gibt viel Forschung zu der Finanzierung von politischen Parteien. Also sozusagen dieses eher diffuse eines Protests, wo wir auch sehen, dass es häufig viele Gruppen sind, die sich zusammenschließen, gibt es eben nicht. Und deswegen habe ich mich in dem, was ich jetzt als eine gewaltfreie Protestmethode sehe, daran orientiert, was im Versammlungsrecht, im völkerrechtlichen Versammlungsrecht als gewaltfrei beschrieben wird. Und da hat der Menschenrechtsausschuss den sogenannten General Comment 37 jetzt dieses Jahr verabschiedet, wo drin steht, dass eben gewaltfrei eine Schwelle ist, weil man es immer auch normativ betrachten muss. Und überwiegend gewaltfrei bedeutet dann eben, dass man zu keinen konkreten Handlungen aufruft und aufgreift, die dazu geeignet sind, schweren Schaden an Personen oder an Sachen hervorzurufen. Und von daher, solange die Initiatoren einer Protestbewegung oder einer oder vor allem deren Mitglieder auch sich in diesem Sinne verhalten, das heißt kleinere gewalttätige Handlungen, kann man dann auch ausschließen, solange der Mainstream so einer Protestbewegung eben sich dazu verpflichtet und auch entsprechend verhält, keine schweren Personen oder Sachschaden zu verursachen, ist es nach meiner Auffassung eine gewaltfreie Protestbewegung.
Und wie verträgt sich das deiner Meinung nach damit, dass es ja in einigen Fällen dazu gekommen ist, soweit ich weiß zum Beispiel im Sudan, dass sich zu einem gewissen Zeitpunkt das Militär auf die Seite der Protestierenden gestellt hat und in dem Moment es dann zum Sturz der Regierung kam? Es gibt ja durchaus kaum weniger gewalthafte Interventionen als die des Militärs. Würdest du die Protestbewegung trotzdem noch als gewaltfrei qualifizieren?
Auf jeden Fall, denn die Protestbewegung, wenn wir das sozusagen als diesen Zusammenschluss der Personen bezeichnen, da gehört das Militär eben nicht dazu. Das ist eben außen vor, das ist ein externer Akteur dazu und der Akteur der Protestbewegung ist an sich noch gewaltfrei. Wenn wir aber von außen schauen, wie wir das einschätzen, dann kann man das natürlich auch nur zusammen sehen. Das heißt, sofern dann eben eine Form des Coup d'Etats, wie im Sudan kommt, muss man sich überlegen, hat das jetzt sozusagen die Protestbewegung als Gesamte beeinflusst oder war das sozusagen nur ein individueller Akt, der natürlich nicht gewaltfrei war? Also sozusagen, ob dann die Protestbewegung weiterhin auch das Geschehen und den Wandel bestimmt. Und von daher würde ich grundsätzlich sagen, dass auch wenn sozusagen vereinzelt das Militär dann eingreift, dass die Protestbewegung als solche nicht gewalttätig macht.
Du beschäftigst dich in deiner Arbeit ja mit der völkerrechtlichen Behandlung von Massenprotesten und hast da verschiedene Aspekte, die du untersuchst. Das sind unter anderem das Demokratiegebot, die Vereinigungsfreiheit, die völkerrechtliche und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Wir wollen uns heute auf einen Aspekt konzentrieren, das ist das Interventionsverbot. Vielleicht kannst du kurz skizzieren, was die Rechtsgrundlagen des völkerrechtlichen Interventionsverbots sind.
Also das völkerrechtliche Interventionsverbot ist eine völkergewohnheitsrechtliche Norm, die aber auf gewissen Prinzipien beruht, die auch in der UN-Charta stehen und allen voran in Artikel 2 Absatz 1 der UN-Charta die souveräne Gleichheit der Staaten. Und man muss sich das Interventionsverbot vorstellen als eine Norm, die den zwischenstaatlichen Verkehr grob reguliert. Denn wir haben sehr viel Interaktion in unserer heutigen Welt zwischen den Staaten und vieles davon ist eben begrüßenswert. Staaten sollen miteinander interagieren, Staaten sollen auch auf die in gewisser Weise auf die Verhältnisse in anderen Staaten hinwirken. Aber es muss irgendwo auch eine Grenze geben, die gezogen wird, um eben der Souveränität der Staaten hinreichend Entfaltungsspielraum zu lassen. Und diese Grenze ist eben das Interventionsverbot.
Es ist jetzt in, das habe ich in meiner Recherche, bin ich immer wieder auch auf die Friendly Relations Declaration der Generalversammlung gestoßen. Welchen völkerrechtlichen Charakter hat sie?
Also wir haben das Problem ja, dass in der UN-Charta das Interventionsverbot als solches nicht ausbuchstabiert wird und wir nur diese generellen Prinzipien haben. Und deswegen war es generell, auch bei anderen Prinzipien, der Anspruch der Friendly Relations Declaration, diese Prinzipien weiter auszubuchstabieren und das auch irgendwie operabel zu machen. Als Resolution der Generalversammlung von 1970 ist es natürlich ein Softlaw-Dokument, aber es wird zumindest in der Völkerrechtswissenschaft, aber auch in der Staatenpraxis als ein sehr wichtiges Dokument für die Identifizierung von Völkergewohnheitsrecht herangezogen. Der IGH hat in den Fällen Armed Activities und Nicaragua explizit auf Vorschriften aus dem Abschnitt zum Interventionsverbot zurückgegriffen, um über das Interventionsverbot zu schreiben.
Was würdest du sagen, sind die Kernaussagen des Interventionsverbots bei dieser Frage der politischen Unterstützung oder bei dieser Frage der Unterstützung von politischen Gruppen?
Also es gibt verschiedene Konkretisierungen des Interventionsverbots auf verschiedene Sachverhalte. Und einmal ist ganz klar, man darf keine bewaffneten Aufständischen finanzieren. Das ist ja die Kernaussage des Nicaragua-Urteils und die wurde auch im Armed Activities-Urteil wiederholt. Und es gab in den 50er, 60ern eine sehr große Bestrebung, die sogenannte subversive Intervention auch diesem Interventionsverbot unterzuordnen. Damals hatte man auch viel an bewaffnete Aufständische gedacht, aber es war auch sehr breit gesehen. Man wollte die Souveränität des Staates als sehr sakrosantes Element sehen und dass sozusagen jede Einflussnahme auf die inneren politischen Vorhaben herausgenommen werden und im Prinzip nicht erlaubt sind für andere Staaten.
Gibt es Staaten, die diese Ansicht besonders, oder Regionen der Welt vielleicht so, die diese Ansicht besonders stark machen?
Genau, das sind vor allem China und die Gruppe der 77 damals, die auch sehr stark für die Verabschiedung der Friendly Relations Declaration argumentiert haben.
Kannst du kurz erklären, wer die Gruppe der 77 sind?
Während des Kalten Krieges gab es ja die zwei Blocks, den Ostblock und den Westblock. Und dann gab es aber die Gruppe der 77, die sich keinen dieser Blöcke zuordnen wollten und sich auch das Non-Aligned-Movement genannt haben, die aber auch heutzutage sind sogar deutlich mehr als 77 Staaten, in der UN manchmal zusammen auftreten, um verschiedene normative Richtungen hinzuweisen. Und damals kann man das auch gut verstehen, warum diese Staaten den Souveränitätsbegriff so stark machen wollten. Weil es gab im Kalten Krieg einen sehr starken Interventionismus, sowohl von Seiten der Sowjetunion als auch von Seiten der USA in den internen Beziehungen dieser Länder.
Wie sind die Staaten regional zu verorten? Sind da auch europäische Staaten dabei? Handelt es sich mehrheitlich um Staaten des globalen Südens, des afrikanischen Kontinents, des südamerikanischen Kontinents? Wie sieht die Zusammensetzung aus?
Die Zusammensetzung sieht so aus, dass es überwiegend Staaten des afrikanischen Kontinents und des asiatischen Kontinents sind und teilweise auch des lateinamerikanischen Kontinents.
Okay. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf moderne Phänomene eingehen, könnte zum Beispiel die zumindest behauptete Einmischung Russlands in die Wahlen der Vereinigten Staaten auch sich anschauen. Und da gibt es ja historisch ganz interessant die Radio Free Europe Diskussion, also rund um einen Radiosender, der von den USA in der Sowjetunion bzw. in den Ostblockstaaten betrieben wurde und nach Auffassung Russlands US-amerikanische Propaganda vertrieben hat. Das ähnelt ja dem, was Russland vorgeworfen wird, durchaus auch zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika. Würdest du sagen, das ist ein Verstoß gegen das Informationsverbot, diese, wenn man so möchte, Informationshandlung eines Staates auf dem Gebiet eines anderen?
Also das Interventionsverbot hat ja zwei Tatbestandsmerkmale. Erstens muss es sich mit den inneren Angelegenheiten eine Einmischung geben und zweitens braucht es eine Zwangswirkung. Das heißt, das erste Tatbestandsmerkmal ist auf jeden Fall erfüllt, wenn man sich versucht, in diesen demokratischen Prozess einzumischen. Und es ist immer die Frage der Zwangswirkung. Und wenn wir uns das anschauen, was Radio Free Europe gemacht hat in den 50er, 60er Jahren, dann war das, dass man vor allem an der innerdeutschen Grenze große Sendemasten aufgestellt hat und versucht hat, weit hinter den eisernen Vorhang auf den Frequenzen, die auch von anderen Sendern da benutzt wurden, zu senden und sozusagen Informationen zu überlagern. Und ich finde, da kann man sagen, dass man sich schon den souveränen Willen des Staates, wie zum Beispiel der DDR oder von Polen, bricht, indem man die Frequenzen, die eigentlich ausgeschlossen werden, das anders zu machen. Wenn wir jetzt heute von einem Internetzeitalter reden, wo sozusagen das Internet als dezentrales Medium grundsätzlich jedem zugänglich ist, egal wo man auf der Welt ist, finde ich, sind diese Übertragungsgedanken sehr schwierig. Um da eine Zwangswirkung festzustellen seitens Russlands gegenüber den USA, würde ich mich sehr zurückhaltend äußern, weil eben es grundsätzlich egal ist, ob man auf einem Facebook-Account in Moskau etwas postet oder in den USA, und das kann man auch nicht so gut disaggregieren wie damals. Deswegen finde ich die Übertragungsideen, die jetzt für diese subversive Intervention, Verbot der Propaganda gelten, auf das heutige Phänomen sehr schwierig.
Mein Eindruck ist, dass die Zwangswirkung im Allgemeinen das Element ist, über das man sich häufig streiten kann in diesen Fällen. Ich würde gerne auf Venezuela noch kurz zu sprechen kommen. Da geht es ja um die Nicht-Anerkennung einer Wahl, beziehungsweise die Anerkennung der Opposition, des Parlamentsführers Guaido als zumindest Interimspräsidenten. Wie bewertest du das im Hinblick auf das Interventionsverbot?
Ich glaube, dass abstrakt gesehen durch die Anerkennung einer Oppositionsregierung, die nicht die Regierung des Landes ist, darüber komme ich gleich zu sprechen, grundsätzlich Zwang ausgeübt werden kann. Und das sehen wir auch im Falle von Venezuela ganz klar, als das Coronavirus ausbrach und Venezuela sich beim IWF um einen Sonderkredit bemühen wollte, hat die Maduro-Regierung diesen Antrag gestellt, und der wurde dann relativ schnell zurückgewiesen, weil gesagt wurde, der IWF weiß nicht, wer die Regierung von Venezuela gerade ist, deswegen können wir euch diesen Antrag nicht gewähren. Das heißt, da wird eine massive Zwangswirkung entfaltet, dass eben eine Regierung in gewissem Umfang nicht mehr handlungsfähig ist im internationalen Bereich. In Venezuela muss man jetzt eben alles zusammenrechnen. In Venezuela kann man eben nicht nur sagen, dass es diese starre Regel ist, sondern man muss auf die besonderen Umstände eingehen. Und in Venezuela haben wir es beobachtet, dass der Rechtsstaat und Demokratie über die letzten 10 Jahre massiv abgebaut wurde und auch die Wahl vom 20. Mai 2018 einer Farce gleichkommt, weil eben keine aussichtsreichen Oppositionskandidaten zugelassen wurden. Und wenn wir jetzt eben davon ausgehen, dass man eben nicht nur an die effektive Herrschaftsgewalt anknüpft, sondern auch an die Legitimität der Regierung, dann halte ich das für vertretbar zu sagen, dass man Guaido anerkennt, weil er eben aufgrund von Protestbewegungen sozusagen Legitimität verschafft bekommen hat, aber auch aufgrund seiner verfassungsmäßigen Aufgaben nach Artikel 233 der venezolanischen Verfassung, sodass da eben die Guaido-Regierung eigentlich die legitime Regierung und damit auch anerkennungsfähig ist.
Würdest du denn sagen, die Legitimität ist ein zulässiges Anknüpfungskriterium im Völkerrecht? Normalerweise lernt man ja in den ersten Vorlesungen des Völkerrechts immer, das innerstaatliche Recht ist eine Blackbox für das Völkerrecht. Man interessiert sich nicht dafür, was innerstaatlich geschieht, sondern man schaut vor allen Dingen darauf, wie es sich von außen betrachtet verhält. Und wenn nun eine Regierung effektiv Regierungsgewalt ausübt, dann genügt das vielleicht, um Ansprechpartner im völkerrechtlichen Sinne zu sein. Wir stellen uns ja auch nicht die Frage, ob Diktaturen anderswo auf der Erde legitime Regierungen sind, ob Monarchien legitime Regierungen sind. Warum verhält sich das in diesem Fall in Venezuela anders?
Ich würde sagen, dass grundsätzlich es richtig ist, was du sagst, dass das innerstaatliche Recht und die innerstaatlichen Erwägungen für das Völkerrecht eine sehr nachgeordnete Bedeutung haben. Aber wir sehen eine Ausnahme bei diesen Fragen der Anerkennung, und das zieht sich auch über die letzten Diskussionen der letzten 150 oder 200 Jahre. Es geht nämlich darum, wenn man eine Regierung anerkennt, dass ein Staat sagt, wir kommunizieren mit diesem Staat durch diese Regierung. Und dann ist natürlich immer die Frage, an welchen Kriterien misst man, was eine Regierung ist. Und die klassische Auffassung oder eine sehr breit vertretene Auffassung ist, dass es die Regierung ist, die Macht ausübt, die Polizei, Polizei kontrolliert. Und deswegen dann effektiv das Volk unterdrücken kann, um das jetzt mal zugespitzt zu sagen. Und dem wurde aber auch immer schon entgegengehalten, dass man sagen kann, der Staat, wenn man jetzt nach der Jelinek-Trias geht, besteht auch immer aus dem Staatsvolk. Und sozusagen, man kann auch das Staatsvolk nicht herausnehmen aus dieser Überlegung, wer repräsentiert den Staat. Und deswegen ist sozusagen meiner Auffassung nach die herrschende Meinung heutzutage selbst vom Effektivitätskriterium so, dass es irgendeine Form der Zustimmung oder der Acquiescence geben muss, dass da eben Herrschaftsgewalt ausgeübt werden muss. Und je geringer die ist, dann wird immer schon gesagt, dass sozusagen ob diese Regierung auch diesen Staat repräsentiert, was anderes ist. Und deswegen würde ich sagen, ist da in Diskussionen schon viel länger die Frage, nach welchen Kriterien messen wir das? Und eben die Legitimitätserwägungen spielen sogar schon seit 150 Jahren eine Rolle und werden gerade auch in gewisser Weise wieder erfahren, eine Renaissance jetzt auch. Unter anderem jetzt mit dieser Anerkennung von Guaido, aber was wir auch in Belarus gesehen haben, dass da auch Herr Lukaschenko jetzt aberkannt wurde in diesem Sinne.
Das ist ein sehr guter Punkt, denn ich würde jetzt zum Schluss dieses Interviews gerne noch den geografischen Sprung nach Belarus machen. Was denkst du, sind völkerrechtlich, also wenn wir aus unserer europäischen Perspektive, der westlichen liberalen Perspektive denken, dann gibt es wahrscheinlich sehr viele, die der Meinung sind, dass Präsident Lukaschenko nicht länger Präsident Belarus sein sollte, dass das nicht das Beste für das Land ist, für die Bürgerinnen und Bürger des Landes. Was denkst du, sind die völkerrechtlich zulässigen Unterstützungsinstrumente, die jetzt die Europäische Union oder andere oder einzelne Staaten gegenüber Belarus, gegenüber der belarussischen Opposition ergreifen könnten?
Also es wurden bereits drei Maßnahmen ergriffen, zu deren völkerrechtlichen Zulässigkeit muss ich noch ein bisschen weiter forschen. Ich bin da noch sehr am Anfang, aber ich kann die ja erstmal skizzieren. Also erstens wurden mehrere Mitglieder der Regierung von Lukaschenko mit Sanktionen belegt, mit individuellen Sanktionen durch die EU, konkret durch den Europäischen Rat. Dann wurden zweitens beschlossen, dass man Lukaschenko nicht mehr anerkennt. Man hat noch nicht den Schritt gemacht wie in Venezuela, dass man Frau Tichanowskaja als legitime Regierungschefin anerkannt hat, aber man hat zumindest Lukaschenko schon mal aberkannt. Und drittens wurde angekündigt, dass man die belarussische Opposition in Höhe von 53 Millionen Euro unterstützen würde. Da ist noch nicht ganz klar, wie man es machen soll, wie es gemacht wird. Und sozusagen, man sieht so eine Kaskade, also sozusagen diese Sanktionen sind schon sehr etabliert, vor allem wenn es eine Reaktion ist auf Menschenrechtsverletzungen, die wir zuhauf gesehen haben im Nachgang der Proteste.
Also würdest du da sagen, eher zulässig?
Eher zulässig wäre da meine Einschätzung. Bei der Aberkennung von Regierungen würde ich sagen, Lukaschenko verfügt über sehr wenig Legitimität und konnte sich auch nicht legitimieren durch diese Wahl, die nach allen Maßstäben nicht frei und fair war. Deswegen würde ich sagen, diese Aberkennung, zumal dadurch auch nur eine geringe Zwangswirkung entfaltet wird, weil ja eben noch keine andere Regierung anerkannt wurde, würde ich sagen, eher zulässig. Bei der Finanzierung frage ich mich hingegen, da geht es schon wirklich an die sehr delikaten Bereiche, weil sozusagen, wenn die Protestbewegung über mehr Mittel finanziert, kann sie besser auftreten, kann sie den Machtkampf, den sie gerade gegen die Lukaschenko-Regierung führt, noch besser und effektiver gestalten. Das heißt, das wäre ein entscheidendes Mittel, wenn man dadurch mehr Leute auf die Straße kriegt zum Beispiel. Und deswegen ist das, glaube ich, die schwierigste Maßnahme, die wir uns anschauen müssen. Wenn man da die Parallele zieht zu dem Nicaragua-Urteil, wo es aber, wie gesagt, um bewaffnete Aufständische gab, dann wäre das auf jeden Fall illegal. Und deswegen geht es jetzt so ein bisschen in meiner Forschung darum zu fragen, welchen Unterschied macht es, dass es hier eben um gewaltfreie Protestbewegungen geht.
Lieber Florian, vielen Dank für deine Einschätzung. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Es war ein sehr interessantes Gespräch.
Vielen Dank, Erik.
Und mit dem Ende dieses Interviews kommen wir nun auch langsam, aber sicher zum Ende der heutigen ersten Folge des Völkerrechts-Podcasts. Es ging um ein sehr spannendes, eins der zentralen Themen des klassischen Völkerrechts. Wie umfangreich schützt die Souveränität eines Staates vor den Einflüssen anderer Staaten? Auffallend ist dabei, dass manche Staaten das Interventionsverbot vor allen Dingen immer dann vorbringen, wenn es um für sie unangenehme Themen, beispielsweise ihre Menschenrechtsverletzungen, geht. Das Interventionsverbot war historisch relevant, bleibt aber auch heute noch von ganz besonderer Bedeutung. Es geht inzwischen weniger um den gewaltsamen Sturz sozialistischer, kommunistischer Regime, wie es beispielsweise in der Nicaragua-Entscheidung noch der Fall war, aber es geht auch heute noch um die Einmischung bei Wahlen, auch durch Förderung demokratischer Oppositionen. Es wurde heute deutlich, unter rein formalen Gesichtspunkten ist es gar nicht so einfach, zwischen vermeintlichen Wahlmanipulationen Russlands in den USA durch Online-Propaganda auf der einen Seite und der Förderung von demokratischen Oppositionsbewegungen, beispielsweise in Weißrussland oder lateinamerikanischen Staaten, auf der anderen Seite zu unterscheiden.
Ja, damit kommen wir zum Abschluss der Folge. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kritik, weitere Anregungen und Vorschläge. Schickt sie uns gerne an podcast@völkerrechtsblog.org. In unserer nächsten Folge werden wir uns dann mit dem Welthandelsrecht beschäftigen. Besonderen Fokus werden wir da auf den Zugang zu Corona-Impfstoffen legen. Philipp führt dazu ein Interview mit Dr. Henning Große-Ruse-Kahn. Damit verabschieden wir uns bei euch und freuen uns auf das nächste Mal.
Macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Sophie Schubert und Erik Tuchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Anna-Sophia Tiedek.